Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, hier in Bremen zu sein. Wie Andrea schon gesagt hat, ich heiße Joel, bin Teil des Teams in der Ekklesia in der Braunschweig, sozusagen verbunden mit euch. Und es ist doch schön, Teil von etwas Größerem zu sein, zu wissen, dass wir nicht alleine Reich Gottes bauen müssen in Norddeutschland, sondern dass Gott uns zusammengestellt hat. Ich freue mich, dass mein Bruder heute Morgen hier ist. Ich sage dazu mal nichts, wer weiß, was ich sonst sage. Ja, ich heiße Joel, bin 30 Jahre seit einigen Tagen, die 20er verlassen und seit 4 Jahren in der Braunschweig, darf dort Teil des Pastorenteams sein, Jugendarbeit machen und viele andere wunderbare Dinge. Aber das ist nicht der Grund, weshalb ich heute Morgen hier bin, um über mich zu sprechen, sondern ich habe einen Auftrag bekommen. Ich soll mit euch über Gottes Wort sprechen, einen Bibeltext auslegen und das möchte ich tun. Und der Text, über den ich heute mit euch sprechen will, ich glaube wirklich, dass er das Potenzial hat, euch zu bewegen, dass er das Potenzial hat, dich zu bewegen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, das ist das, was wir brauchen. Und ich bin schon mega ermutigt und inspiriert. Danke, Anna-Marie, für dein Zeugnis, für diesen Bericht. Und es ist stark zu sehen, die Liebe Gottes erfahren zu dürfen. Vielen Dank auch für diese Karte. Ich weiß auch schon, wer sie bekommen wird. Die Person wird sich freuen. Hat sich schon gelohnt, für mich zu kommen. Und ich möchte dich ermutigen und bitten, einfach dein Herz zu öffnen, weil ich glaube, egal wo du stehst, Gott hat dir was zu sagen und sein Wort ist brandaktuell. Amen. Amen. Und ich würde gerne mit uns, weil ich ein sehr simpel gestrickter Typ bin, das hat bei mir für nicht so viel gereicht, mit euch in das dritte Kapitel der Bibel einsteigen, in 1. Mose 3. Und ich lese mal ab Vers 1, und da habe ich euch 9 Verse mitgebracht. Und in 1. Mose 3, da ist es ab Vers 1 wie folgt. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass sie keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen aufgetan werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend. Macht doch mal. Wer von euch hat heute Morgen schon was zum Frühstück gehabt? Ich auch, ausnahmsweise. Ich bin nicht so der Frühstücker, aber mein Bruder hat sich gut um mich gekümmert. Von daher frisch, lecker und verlockend. Und sie würden sie klug machen. Es wird immer besser. Frisch, lecker und verlockend und macht auch noch klug. Also nahm sie eine Frucht, biss hinein und gab auch ihr Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen aufgetan und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Mach doch mal, oh. Das in der Kirche. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als am Abend kühle wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott der Herr rief nach Adam, wo bist du? Und Jesus, danke für dein Wort heute Morgen. Danke dafür, dass es unser Leben verändern will und kann und wird. Und wir geben dir schon im Voraus alle Ehre dafür. Und alle sagen, Amen. Ich muss euch zu Beginn meiner Predigt ein Geständnis machen. Ich hoffe, dass das einige von euch nicht zu sehr aus dem Konzept bringt und ihr mir dann nicht mehr aufmerksam folgen könnt. Ich weiß, viele von euch hätten das nicht gedacht, aber ich komme ursprünglich nicht aus der Deutschland. Wie man so schön sagt, ich habe einen Migrationshintergrund. Meine Eltern sind vor 43 Jahren aus dem wunderschönen Ghana in Westafrika nach Deutschland gekommen und haben sich dort niedergelassen und sind heute immer noch da. Eine erstaunliche Story und ich könnte mit euch ins Detail gehen, ich könnte euch Wundergeschichten erzählen und viele Herausforderungen und Anpassungsschwierigkeiten. Aber eine Sache steht irgendwie über allem und das ist der Ruf Gottes. Ich habe gestern noch mal länger mit meinem Vater gesprochen Und eine Person kam im Jahr 1978 zu ihm und er hatte von Deutschland bis dato nichts gehört und meinte zu ihm, hey, du wirst ins Ausland gehen. Und wenige Wochen später hat sich die Tür geöffnet und mein Vater ist nach Deutschland gekommen, nicht wissend, dass Gott mit ihm vorhatte, eine Gemeinde zu gründen, eine Gemeinde zu starten. Und das hat er gemacht. Erst in Nürnberg, dann in Augsburg und dann in Erlangen hat er Gemeinden gegründet, hat Reiche Gottes gebaut unter Afrikanern. Und eine Sache muss immer mein Vater wissen, und ich habe euch mal ein Bild hier mitgebracht von ihm, da könnt ihr ihn mal live und in Farbe sehen, in seiner ganzen Pracht sozusagen. Genau, also ich sah, irgendwie auf dem Bild sehe ich sehr, sehr traurig aus, aber gibt eigentlich gar keinen Grund dafür. Papa war eigentlich doch, war immer spaßig mit ihm. Meist. Hier könnt ihr ihn in ganzer Pracht sehen, sozusagen. Auf dem nächsten Bild hier. Und eine Sache müsst ihr mein Vater wissen. Mein Vater hat ein unglaubliches Herz für Gemeinde und für Menschen. Und eine Gemeindearbeit ist ja, Menschen zu lieben, Menschen zu bauen. Und eines Tages ist etwas passiert, was bei uns nicht ungewöhnlich war im Hause Darko. Wir hatten Besuch. Wir hatten Besuch. Aber ich habe nach einigen Tagen gemerkt, dass diese Art von Besuch eine andere Art von Besuch war, denn diese Person, diese junge Frau, sie kam nicht nur, sondern sie blieb auch. Und nach 2-3 Tagen habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe meinen Vater gefragt, Papa, was ist da los, was ist mit dieser Frau los? Und dann meinte er, ja, Joel, ich habe irgendwie gebetet und hatte auf dem Herzen und sie ist in der Notlage, sie hat ihr Medizinstudium nicht geschafft, hat keine Finanzen mehr, BAföG ist ausgelaufen und wir nehmen sie für ein paar Monate bei uns auf. Ja, aus ein paar Monaten wurden 2 Jahre und ist auch nicht so wichtig, mich zu fragen, weil wen interessiert auch schon meine Meinung. Und so muss ich mich dran gewöhnen, dass neben meinem ältesten Bruder und meinem mittleren Bruder auf einmal noch eine weibliche Person neben Mama im Hause Darko ist. Wir spulen mal ein paar Wochen vor. Eines der Sonntagsmorgens war ich auf dem Weg in die Kirche. Und wie es sich für einen Afrikaner gehört, war ich ein bisschen spät dran. Ist einfach so, man sagt, wie sagt man so schön, Europäer haben die Uhr, Afrikaner haben die Zeit. Auch heute Morgen habe ich dem mir alle Ehre gemacht. Und ich war spät dran und war noch mal kurz auf dem Weg ins Bad und habe mir nichts gedacht. Ah! Und auf einmal sehe ich sie am Ende vom Flur, ich bin am anderen Ende. Und seit diesem Tag gibt es 2 Frauen, die mich nackt gesehen haben, meine Mama und sie. Ein schockierender Moment, aber eine gute Sache gab es. Ich konnte in diesem Moment nicht rot werden. Das ist wirklich so. Weshalb erzähle ich euch das? Nicht aus Jux und der Dollerei, sondern ich glaube, diese Geschichte, die passt ganz, ganz gut zu dem, was ich euch eingangs vorgelesen habe. Die passt hervorragend gut zu 1. Mose 3, weil in 1. Mose 3, da lesen wir davon, dass Menschen sich bedecken, dass Menschen bloß sind, dass Menschen merken, hey, da ist Scham, da ist Ablehnung, da ist Angst, da ist Hoffnungslosigkeit, der Resignation. Und was machen sie? Sie bedecken sich. Und der Kontext ist hochinteressant, weil wir sind in einem wunderbaren Setting, in einer wunderbaren Umgebung, in einem wunderbaren Umfeld. Denn wir lesen davon, dass Gott der Herr geschaffen hat. Er hat gesprochen und Dinge sind entstanden. Und er hat den Menschen inmitten des Gartens gesetzt, Menschen wie dich und mich, mit der Absicht, uns Gutes zu tun. Und das ist mir wichtig zu wissen für dich, das ist nicht nur eine Geschichte von 2 Menschen irgendwo, sondern hey, du bist gemeint. Adam ist hebräisch und ist mehr als nur ein Männername. Adam ist hebräisch und heißt Mensch. Mensch. Und wir lesen davon, dass diese beiden Menschen ein Gebot bekommen haben, ein Verbot. Sie haben viel Raum bekommen, aber ein Verbot. Hey, esst nicht von diesem Baum inmitten des Gartens und ratet mal, was sie tun. Sie machen genau diese eine Sache, die sie nicht hätten tun sollen. Und das ist auch meine und vielleicht auch deine Geschichte. Ich kann mich hervorragend gut damit identifizieren. Und in 1. Mose 3, hey, 3 Kapitel in diese wunderbare Geschichte Gottes hinein mit den Menschen, lese ich das und ich frage mich, Hilfe! Wer um alles in der Welt kann jetzt noch helfen? Dieser Gott, der einen wunderbaren Rahmen schafft, der kreiert, der liebt, der umgibt, der sorgt. Und wir Menschen, die uns bewusst von ihm abwenden, und man könnte sich denken, es ist vorbei. Es ist vorbei. Aber in 1. Mose 3, Vers 9, da passiert etwas Erstaunliches. Und zwar stellt Gott eine Frage. Und vielleicht bist du ähnlich wie ich in der Gemeinde aufgewachsen. Du hast einen frommen, einen geistlichen Hintergrund. Und dann lesen wir das und denken uns, ja, Gott stellt eine Frage. Aber wirklich? Gott stellt eine Frage? Gott, der Allwissende, der Allgegenwärtige, der Allmächtige stellt eine Frage. Und das sagt mir im 1, in dieser Frage geht es nicht so sehr darum, was Gott fragt, sondern wir sollen durch diese Frage etwas begreifen und erkennen. Und diese Frage hat das Potenzial, dein Jahr 2021 neu auszurichten und ich glaube sogar dein Leben neu auszurichten. In 1. Mose 3, Vers 9, da fragt Gott einfach nur 4 Worte und er fragt, Mensch! Und heute Morgen bin ich von Braunschweig nach Bremen gekommen, um diese Frage Gottes in unsere Mitte hineinzulegen und dich an seiner Stelle zu fragen, Mensch, wo bist du? Und das ist die erste Frage Gottes und er hat sie damals im Garten gestellt und er stellt sie heute und er wird nicht aufhören, sie zu stellen. Er stellt sie dir, egal wo du dich befindest, egal ob du ganz, ganz nah an Gottes Herz dran bist oder du vielleicht sagst, hey, ich glaube gar nicht an ihn, ich möchte nichts mit ihm zu tun haben, hey, ich bin Atheist, ich bin Agnostiker. Gott fragt, wo bist du? Wo bist du? Und ich liebe diese Frage, weil diese Frage zeigt mir eins, hey, ich bin Gott nicht egal. Du bist Gott nicht egal, sondern er kümmert sich um deinen Standort. Ihn interessiert es, wo du stehst. Ihn interessiert es, wie es dir gerade finanziell geht. Hey, ihn interessiert dein Gesundheitszustand. Ihn interessiert die Verletzung und die Zweifel und die Ablehnung, die du vielleicht hast. Hey, er kennt deine Zukunftsangst und das ist so wichtig zu wissen, gerade auch in dieser Zeit, es ist ihm nicht egal. Hey, Gott ist involviert. Mensch, wo bist du? Gottes erste Frage. Etwas, was ich an Gott liebe, ist die Tatsache, dass er die Fähigkeit hat, durch die alltäglichsten Dinge zu uns zu sprechen und uns geistliche Wahrheiten offenbar zu machen. Und vor einigen Jahren, da lag ich an einem ganz besonderen Ort für mich, und zwar ich lag in meinem Bett. Und ich habe einen Artikel gelesen. Oh, ich muss ja hier weitermachen, ne? Ui. So, ich lag in meinem Bett und ich habe einen Artikel gelesen, einen Spiegel Online-Artikel. Und ich habe euch den Artikel mitgebracht. Und der Artikel, der heißt, Jonas, 30 Jahre alt, sucht. An einem Sonntag, einen Tag, nachdem er sich verliebt hatte, hängte er den ersten Zettel auf. 600 weitere sollten folgen. Jonas, 30 Jahre, hatte sich abends mit einem Freund verabredet. Doch der hatte ihn versetzt. Mach doch mal, oh, oh. Jonas ging allein ins Hamburger Völkerkundemuseum, schaute sich die Ausstellung im Maori-Haus an, besuchte das Konzert einer marokkanischen Band. Mehr als ein Jahr ist das jetzt her, trotzdem erinnert er sich noch gut. Er sah diese Frau. Allein tanzte sie neben der Bühne, völlig in sich versunken. Sie bemerkte ihn nicht. Jonas sagt, ihr Gesicht habe er gar nicht gesehen, nur ihre langen Haare, ihren Körper, ihre Bewegungen. Er folgte ihr, als sie ging. Entschuldigung, kann ich dein Gesicht einmal sehen? Ich klammer auf, wenn du heute Morgen hier bist und du bist noch erledigt, du hast noch keine Frau. Nein! So macht man das nicht. Klammer zu. Quatsch du immer Mädchen an? Fragte sie. Nein, ich bin eher schüchtern. Er brachte sie zum Bus. Eigentlich, erzählt er, sei alles ganz gut gelaufen. Nur ihre Telefonnummer wollte sie ihm nicht geben. Seine eigene wusste er nicht auswendig, deswegen diktierte er ihr sein E-Mail. Heute glaubt er dabei, einen Unterstrich vergessen zu haben. Tragisch. 3 Monate verteilte er täglich seine Zettel. Jonas hat schon mal Zettel aufgehängt, als er einen Musiker für seine Band suchte. Das klappte damals. Also klebte er wieder. Erst am Völkerkundemuseum, dann an belebten Straßen wie der Hamburger Osterstraße. Dann recherchierte er. Sie hat gesagt, dass sie in Hamburg Tourismus studiert. Er fuhr zu jeder Hochschule. Zu jeder Hochschule. Hamburg, Millionenstadt. Eine Stunde verteilte er täglich seine Zettel. Dann schmerzten seine Hände vor Kälte. Er bekam viele drei Monate hielt er das durch. Er bekam viele Anrufe und SMS, auch von den Männern. Jetzt wartet der Jonas denn nicht mehr. Er könne ja nicht sein ganzes Leben lang Zettel aufhängen. Er hofft, die hessische Perle meldete sich deswegen nicht, weil sie den Zettel nicht gesehen hat. Diese Vorstellung kann er ertragen. Mensch, wo bist du? Und diese Frage Gottes, sie durchdringt und sie durchschallt das ganze Universum und unser Gott wird nicht locker lassen, bis er dich gefunden hat. Glaubst du das? Hey, und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch keinen persönlichen Zugang zu diesem Gott, du kennst ihn noch nicht, hey, du hast nicht erlebt, wie er dir vergibt, wie er das, was dich von Gott trennt, beseitigt. Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Hey, diese Frage Gottes, hey, wo bist du? Hey, sie gilt heute auch dir. Hey, sie gilt dir. Und heute kann ein Tag der Rettung werden. Hey, das, was wir in diesem wunderbaren Bericht gehört haben, hey, das kann deine Geschichte sein am 14. Februar 2021. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Hey, Jesus zu erleben, verändert alles. Ich war in den letzten Tagen in meinem Elternhaus und ich habe so manche alte Unterlage gefunden. Ich habe mein altes Kinderzimmer ein bisschen umgeräumt, aufgeräumt. Und es ist erstaunlich zu sehen, was Gott mit einem Leben tun kann, selbst mit meinem Leben. Und wenn Gott mit mir fertig wird, ich frage mich, was er mit dir tun kann. Wisst ihr, Gott ist auf der Suche und heute Morgen möchte ich euch als Ecclesia Bremen, möchte ich uns ermutigen, uns mit auf die Suche zu machen. Gott sucht und wir dürfen ihm Hilfe leisten. Ich finde diesen Gedanken erstaunlich, dass wir Kinder Gottes sind. Ich habe auf der Fahrt hierher den Lehrtext gelesen, der heute aus Epheser 2 kommt. Und da macht Paulus sehr deutlich, dass wir einmal in der Finsternis gelebt haben, aber durch Jesus hineinversetzt worden sind in Gottes Licht. Hey, wenn du an Jesus glaubst, und ich gehe mal davon aus, dass das die meisten von uns sind, dann hat eine unglaubliche geistliche Realität stattgefunden. Hey, du bist versetzt, schreibt Paulus an einer anderen Stelle, in himmlische Regionen. Weshalb bist du nicht im Himmel? Weshalb hat Gott dich noch nicht schon zu sich geholt? Paulus beantwortet diese Frage in Philipper 1 und er sagt, hey, ich will bei Jesus sein. Ich möchte seine Herrlichkeit sehen. Ich möchte ihn genießen, weil da ist niemand wie Jesus. Hey, seine Schönheit, sein Wert, seine Majestät, es gibt nichts auf dieser Welt. Kein Reichtum, kein Alkohol, keine Sexualität, ey, nichts ist vergleichbar mit ihm. Nichts und niemand. Aber er kommt zu dem Schluss, dass es eine größere Aufgabe, eine höhere Bestimmung, eine stärkere Mission gibt und die ist es, den Namen Jesus zu verbreiten. Und heute Morgen möchte ich euch eins sagen, hey, Gott ist auf der Suche nach Menschen in Bremen. Ich bin so dankbar dafür, dass er jeden von euch, ganz, ganz viele von euch schon finden konnte, aber ich sehe noch Platz in diesem Raum. Hey, ich sehe noch so manchen leeren Stuhl und Gottes Herzschlag, Gottes Leidenschaft, Gottes Passion ist es, dass sich diese Stühle füllen mit Menschen, die seine Liebe erfahren. Gott ist auf der Suche. Gott ist auf der Suche. Mensch, wo bist du? Ja, und ich hoffe, dass diese Leidenschaft, die Gott für Menschen hat, euch als Gemeinde ganz, ganz stark auszeichnet und prägt und wirklich bewegt. Hey, wisst ihr noch, wie das war? als ihr Jesus kennengelernt habt, als er zu euch kam. Hey, ich werde es nie vergessen, als ich am 14. Juni 2004 am Wittelsbacher Ring 4 bis 6 war in Bayreuth. Ich war auf einer Jugendfreizeit, ich weiß noch den Ort im Raum, wo ich stand, als dieser Mitarbeiter mit mir gebetet hat und aus ganz vielen Dingen, die ich gewusst habe, die ich aus der Kinderstunde und dem Teenie-Kreis und der Jugendgruppe gehört habe, immer Herz gefallen sind. Hey, wo aus der Richtigkeit Dinge, die faktisch über Gott stimmen, Wahrheit geworden ist, etwas, was mein Leben prägt. Hey, dieser Tag wird mein Leben für immer markieren. Hey, da wird vielleicht noch so mancher Tag dazukommen. Hey, vielleicht werde ich heiraten, Kinder bekommen und all diese Dinge, wunderbar. Hey, aber dieser Tag, er ist gesetzt. Und dieses Jahr hat Gott euch berufen, als Ecclesia Bremen Teil von so mancher geistlicher Geburt zu sein. Hey, und ich hoffe, dass es was in dir auslöst, dass da ein Hunger da ist, das zu sehen, dass eine Leidenschaft da ist. Und wenn es nicht der Fall ist, dann haben wir ein Problem. Weil Gottes Herzschlag sind Menschen und wir dürfen auf dieser Mission teilhaben. Und das heißt nicht, dass wir alle auf die Straße gehen müssen, das heißt nicht, dass wir alle predigen müssen, sondern hey, wir können, so wie wir sind, unseren Beitrag leisten. Hey, wir können geben, wir können beten. Hey, aber ich hoffe, dass dieses Herz in uns pulsiert und in uns schickt. Mensch, wo bist du? Wo bist du? Mensch, wo bist du? In Lukas 15, da erzählt der Jesus drei Gleichnisse, um einen Punkt deutlich zu machen. Und im dritten Gleichnis, dem bekanntesten, vom verlorenen Sohn, da ist es in Vers 17 wie folgt. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Er war weit entfernt. Und da wisst ihr, ich bete für euch, dass Menschen sich der Ecclesia Bremen anschließen, die weit entfernt sind. Menschen, die nicht so aussehen wie ihr. Die nicht so aussehen wie wir. Menschen, die sündigen. Und wenn ich das ein bisschen unkomfortabel macht, hey, dann willkommen im Reich Gottes. Ich bin so ein kleiner Träumer. Ich habe eine sehr lebendige Vorstellungskraft. Und ich frage mich, wie muss es wohl gewesen sein, mit Jesus unterwegs zu sein? Hast du diese Frage mal gestellt? Ein Tag mit Jesus mitlaufen mehr dürfen. Hey, wie großartig wäre das denn? Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so großartig gewesen wäre. Ich glaube, es wäre eine große Herausforderung, eine große Spannung gewesen. Denn in Matthäus 11 kommen die geistlichen Leiter der Zeit zu Jesus und sie haben einen Kritikpunkt an ihn. Und sie nennen ihn Fresser und Weinsäufer. Und der Kritikpunkt ist, dass er mit Menschen sich umgibt, die sündigen. Dass er nicht nur mit den frommen, mit den heiligen Leuten abhängt, sondern dass er ein Freund der Zöllner und Sünder ist. Und ich bete, dass wir als Gemeinden, dass ihr als Gemeinde, dass wir in der Braunschweig auch solch eine Anklage würdig sind und wert sind. Wisst ihr, das Leben ist so kurz. Es ist so kurz. Seit einem Jahr lesen wir jeden Tag davon, wie viele Menschen an einer bestimmten Krankheit sterben. Und ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, aber so nah, also der Tod ist ja eigentlich immer nah, aber gedanklich war er, glaube ich, noch nie so nah. Und in jeder Krise stecken Chancen, und auch in dieser Krise steckt eine Chance. Hey, ich weiß, ich werde nicht für immer auf diesem Planeten sein. hey, ich mag jetzt vielleicht erst 30 Jahre alt sein, hey, aber das ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern da kommt etwas und wir dürfen Gott auf seiner Mission, wir dürfen uns da von ganzem Herzen mit eins machen und Menschen in die Ewigkeit hinein lieben. Hey, und ich frage mich heute, hey, wer sind die Menschen, die du kennst, aber die Jesus noch nicht kennen? Eine so wichtige Frage. Denn Gott ist auf der Suche nach Menschen. Gott ist auf der Suche nach dir. Und ein ganz, ganz starker Indikator dafür, dass er dich gefunden hat, ist, dass du dich auf die Suche machst. Dass diese Leidenschaft Gottes in dir brennt. Ich möchte zum Schluss kommen und ich möchte euch eine zweite Frage stellen. Die erste Frage, die ist diese Frage, hey Mensch, wo bist du? Aber 13 Kapitel später, in 1. Mose 16, da stellt Gott eine weitere Frage. Und zwar stellt er sie Sarai, der Magd von Sarah. Und in 1. Mose 16, Vers 8, da heißt es wie folgt. Er sprach zu ihr, Hagar, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Wohin gehst du? Gott fragt dich nicht nur, wo du bist, sondern er fragt dich auch, wohin du gehst. Und jetzt wird es interessant, weil diese zweite Frage ist entscheidender und ist wichtiger als die erste Frage, weil entscheidend ist nicht, wo du stehst, sondern entscheidend ist, wohin du gehst, weil wohin du gehst, wird bestimmen, wo du einmal stehst. Und das ist eine gute Botschaft. Egal, wo du heute bist, egal, was du im letzten Jahr getan hast, egal, wie herausfordernd, egal, wie schwierig es war, hey, du kannst dich heute entscheiden, dich zu positionieren und in die richtige Richtung zu laufen. Viermal im Neuen Testament vergleicht Paulus das Leben eines Christen mit einem Lauf. In Galater 5, in 1. Korinther 9, in Philipper 3 und in 2. Timotheus 4 sagt er, hey, Christsein ist eigentlich wie ein Lauf. Entscheidend ist nicht, wo wir stehen, entscheidend ist, wohin wir gehen. Hey, darf ich dich heute Morgen eins fragen, in diesem zweiten Monat im Jahr 2021, wohin gehst du? Denn entscheidend ist nicht, wo du stehst, entscheidend ist, wohin du gehst. Weißt du, du kannst der allergrößte, der schlimmste Sünder sein, du kannst der größte Atheist sein. Wenn du diese Botschaft heute hörst und sie sich mit Glauben verbindet in deinem Herzen und du dich entscheidest, dich auf Jesus zuzubewegen, ist das eine richtig gute Sache. Hey, darf ich dich fragen, wohin du steuerst? Hey, hast du ein Ziel oder lebst du einfach nur irgendwie dahin und weißt nicht genau, wo es hingeht? Hey, wohin gehst du? Eine so wichtige Frage. Hey, wir dürfen Schritte im Glauben gehen. Hey, du darfst Schritte im Glauben gehen. Und ich wünsche mir das so für mein Leben. Hey, ich wünsche mir das, wenn wir uns in einem Jahr vielleicht wieder irgendwo sehen, ich irgendwann mal wieder hier bin, eben man sehen kann, hey, Gott hat was getan in Joels Herzen, in seinem Leben. Hey, er steht nicht mehr dort, wo er mal stand, sondern er hat sich entschieden, loszugehen. Und das war richtig, richtig stark. Aber die Frage stellt sich, okay, Joel, das ist ja schön, Gott fragt mich, wo ich stehe, wohin ich gehe, aber wie komme ich dahin? Was hindert mich so oft und wie kann ich diese Schritte gehen? Ich bin dankbar, dass du fragst. Ich habe davon gesprochen, dass die Bibel Christen oft mit einem Lauf vergleicht. Und ich bin vor einigen Jahren auf ein Buch gestoßen, das sehr, sehr spannend ist. Und dieses Buch heißt A Walk Across America. Ein Lauf durch Amerika sozusagen. Und wurde von diesem Mann geschrieben, verfasst, den du auf dem Bildschirm gerade sehen kannst. Sein Name ist Peter Jenkins. Und dieser Mann, verrückt wie er ist, hat Amerika, die Vereinigten Staaten, zu Fuß durchquert. Zwischen 1973 und 1979 war dieser Mann 6 Jahre lang unterwegs und ist gelaufen. Er ist gelaufen durch die Rocky Mountains. Er ist gelaufen durch die amerikanische Wüste. Er ist gelaufen durch Höhen und Tiefen. Und er ist gelaufen, und er ist gelaufen, und er ist gelaufen. 8000 Kilometer. In diesen Jahren, 6 Jahren, 8000 Kilometer hat er 35 Paar Schuhe verbraucht. Und alle Frauen wischen sich mal kurz die Tränen aus. Nein, Spaß. 35 Paar Schuhe, die einfach aufgelöst worden sind, die zerlaufen worden sind. Er ist gelaufen durch Schneestürme, durch die Wüste. Er wurde von einem Auto angefahren, wobei sein Hund verstorben ist. Das kann man im Buch auch nachlesen. Hier könnt ihr das Cover sehen. Und sein Hund ist gestorben, leider. Von einem Hund, von einem Auto angefahren. Er wurde von einer Schlange gebissen. Es war eine unglaubliche Reise. Und am Ende dieser Zeit, im Jahr 1979, ist er am Ziel angekommen und wurde von einem Reporter interviewt. Und er hat ihn gefragt: Hey Peter, du hast es geschafft! Ey, aber gab es je einen Moment während dieser 6-jährigen Reise, während dem du aufgeben wolltest? Und Peter denkt nicht lange nach, er schmunzelt und sagt: Natürlich! Es gab diesen einen Moment. Und wissen Sie, wann dieser Moment war? Es war nicht der Moment, als ich von einem Auto angefahren worden bin. Es war auch nicht der Moment, als mein Hund gestorben ist. Es war auch nicht der Moment, wo es unglaublich heiß war und ich durch die Wüste gelaufen bin. Sondern es gab einen Moment, der mir das Laufen, der mir das Leben extrem schwer gemacht hat. Und zwar dieser Moment, wenn Sandkörnchen, kleine Sandkörnchen in meine Schuhe gekommen sind. Das war schlimmer als der Schneesturm, schlimmer als die Wüste. Ein kleines Sandkörnchen, das sich in meine Schuhe buxiert hat. Wow. Was für ein Bild auch für unsere Nachfolge. Hey, könnte es sein, dass die Dinge, die uns hindern, im Jahr 2021 nach vorne zu kommen, nicht die großen Sünden sind, nicht die großen Skandale, sondern die kleinen, verborgenen Herzenshaltungen, die uns hindern, in all das hineinzukommen, was Gott für uns hat. Es ist manchmal nicht der Stein in unserem Weg, es ist der Stein in unserem Schuh, der uns hindert, voranzukommen. Und heute Morgen möchte ich dich fragen: Hey, gibt es vielleicht Sand in deinen geistlichen Schuhen? Hier gibt es vielleicht Unvergebenheit und Bitterkeit, Dinge, die Menschen in dein Leben hineingesprochen haben, vielleicht Momente, wo du Anstoß genommen hast, vielleicht sogar in der Gemeinde, vielleicht sogar an Leuten in diesem Raum. Dinge, die dich hindern zu laufen. Hey, kann es sein, dass du Sand in deinen Schuhen hast? In Hohelied 2, Vers 15, da schreibt Salomo Folgendes, und er greift dieses Prinzip auf so kraftvolle Art und Weise auf. Und da heißt es: Fangt uns die kleinen Füchse, denn sie verwüsten den Weinberg, wenn die Reben in schönster Blüte stehen. Hey, es sind oft die kleinen Dinge, die uns stoppen, die dich stoppen, die mich stoppen. Und wir dürfen diese Dinge, was dürfen wir damit tun? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, erstmal dürfen wir es uns eingestehen, merken, dass wir Sand in den Schuhen haben. Und dann, und damit möchte ich zum Schluss kommen, dürfen wir uns an den einen wenden, der wirklich imstande ist, uns zu verändern und uns zu helfen. In Johannes 13 ist Jesus kurz vor seinem Sterben. Und er ist nochmal mit seinen 11 Freunden zusammen, ein letztes Abendmahl sozusagen. Und etwas Erstaunliches passiert. Jesus bindet sich ein Tuch um, er geht auf seine Knie und er wäscht seinen 12 Freunden die Füße. Er dient ihnen. Und er möchte heute Morgen auch dir dienen. Hey, vielleicht hast du Sand in deinen Schuhen. Hey, vielleicht hat dein Ehepartner die Dinge angetan, er hat Dinge gesagt, er hat Dinge unterlassen, die sich über die Dauer der Zeit angehäuft haben. Du musst dir eingestehen: Hey, ich habe Sand in meinen Schuhen. Hey Joel, es ist nicht mehr, wie es mal war. Es ist nicht mehr so leicht und einfach und locker. Ich habe heute gute Neuigkeiten für dich. Hey, Jesus ist gewillt, er ist bereit, dir zu dienen und deine Füße zu waschen. Was für ein Gott. Ich will gerne mit uns beten. Jesus, danke für dein Wort und danke dafür, dass du heute Morgen zu uns kommst. Danke dafür, dass du imstande bist, jeglichen geistlichen Sand aus unseren Schuhen zu entfernen. Und ich bitte dich, dass du genau das tust. Danke dafür, dass du jetzt auch gerade in diesem Moment einzelne Personen, Beziehungskonstellationen hervorholst, hochholst. Und danke dafür, dass du uns hilfst, wirklich dir nachzufolgen und auf deinen Wegen zu gehen. Und ich würde ganz konkret heute an diesem Tag für zwei Personengruppen beten. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, hey Joel, es stimmt, ich habe echt Sand in den Schuhen. Hey, willkommen im Club. Und ich würde dich einfach ermutigen, da wo du sitzt, einfach in diesem Moment des Gebets und der Stille, einfach Gott deine rechte Hand entgegenzustrecken. Ich habe meine Augen selber zu. Aber ich glaube, es ist manchmal so kraftvoll, einfach äußerlich zu reagieren auf das, was Gott innerlich in uns tut. Und wenn du das bist, dann streck doch Gott einfach deine Hand entgegen und ich würde es einfach lieben, für dich zu beten. Ist heute Morgen jemand da? Herr Jesus, danke dafür, dass du jede Hand und vor allem jedes Herz siehst und danke dafür, dass du etwas beginnst und dass du das, was du beginnst, auch zu Ende führst. Herr, ich ehre dich für die Veränderung und die Schritte, die du tust in all diesen Herzen, in all diesen Leben, Herr, repräsentiert durch diese Hände. Herr, ich möchte deinen Segen aussprechen und danke dafür, dass du mit deiner Last, mit deinem Joch kommst, dass er einfach ist. Danke dafür, dass alle Schwere weichen muss. Danke dafür, dass sich eine Freude Bahn bricht in diesem Moment. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Und dann zum Schluss habe ich nochmal einen Impuls für eine Person in diesem Raum. Als ich hierher gefahren bin, glaube ich, gibt es mindestens eine Person in diesem Raum, die schon lange auf dem Herzen hat, Gott zu dienen, in einen vollzeitlichen Dienst zu gehen, eine Gemeinde zu bauen, vielleicht aufs Missionsfeld zu gehen, was auch immer, du weißt es genau. Aber dieser Wunsch, dieses Verlangen ist irgendwie schwächer geworden über die Zeit und du bist eigentlich schon davor, es irgendwie loszulassen. Hey, heute Morgen möchte ich dir eins sagen, hey, die Berufung, die Gott ausspricht, hey, sie gereuen ihn nicht. Hey, und für dich ist dieses Wort, und ich möchte dich ermutigen, das festzuhalten, hey, diese Berufung, die Gott ausgesprochen hat, sie ist sehr wertvoll. Und das, was Gott in dein Herz hineingesprochen hat, es soll reiche Frucht bringen. Es soll Auswirkungen haben. Und in Römer 9, da ist es die Berufung, die Gott ausspricht, sie bereuen ihn nicht. Sie bereuen ihn nicht. Und ich möchte dich ermutigen, das echt festzuhalten. Und du darfst sehr, sehr gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Ich würde es ihm für dich zu beten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch, dass ihr euch in diesem Jahr wirklich mit Gott auf die Suche macht. Nach ganz vielen verlorenen Bremern, Söhnen und Töchtern, Menschen, die Gott wirklich an diesen Ort führen will und die seine Liebe hier erfahren. Werde stark? Das wäre stark, oder? Amen. Amen.